Detektor FM. Zurück zum Thema.
92 Milliarden Euro. So viel kostet den Bierproduzenten InBev die Übernahme seines englischen Konkurrenten SAB Miller. Damit wird das Unternehmen, das unter anderem die Sorte Becks vertreibt, der größte Bierproduzent weltweit. Selbst im Supermarkt mit dutzenden Sorten wählen sie dann also wahrscheinlich zwischen Bieren, die alle der gleichen Firma gehören. Macht aber eh keinen Unterschied mehr, sagen viele Bierkenner, denn die meisten Sorten würden mittlerweile fast gleich schmecken. Die Großbrauereien, die versuchten einfach möglichst mainstreamfähige Biere zu brauen. Am Ende seien die so angepasst, dass man kaum einen Unterschied merke. Sind wir also schon längst beim Einheitsbier angekommen? Das wollen wir besprechen mit Nina Annika Klotz. Die Journalistin betreibt das Biermagazin Hopfenhelden und ist selbst Biersommelier. Und ich sage schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Um mal bei den Sorten der jetzt entstehenden Riesenbrauerei zu bleiben, macht es eigentlich noch einen Unterschied, ob ich Becks oder Pilsner Urquell trinke?
Ja, macht es schon. Also jede Brauerei hat ihre eigenen Rezepturen. Aber mit dieser Einheitsgeschmackssache, da ist schon auch was dran.
Wenn da was dran ist, dass die sich auch ein bisschen immer annähern, woran liegt das? Ist das wirklich dieses, wir wollen es mainstreamfähig, damit es möglichst viele trinken, wie also im Radio auch immer die gleichen Songs überall gedudelt werden?
Ja, das ist es. Also grundsätzlich hat man festgestellt, dass eben viele Menschen allzu bittere Biere nicht gerne trinken. Man stellt ja auch fest, der Bierumsatz geht sowieso von Jahr zu Jahr zurück. Also hat man überlegt, woran liegt es? Verlieren wir vor allem die Frauen? Verlieren wir die jüngeren Biertrinker? Was können wir da machen? Kommen wir denen nochmal entgegen, indem wir unsere Biere ein wenig trinkbarer machen und eben weniger bitter. Also das kann man auch richtig nachweisen. Das sieht man an den sogenannten IBUs, den International Bitter Units, die auf jedem Bier auch draufstehen. Und da kann man sehen, dass auch Pilzbiere, die eigentlich sehr, sehr bitter sind, im Laufe der letzten Jahre immer weniger bitter geworden sind, um sich eben diesem vermeintlichen Massengeschmack anzupassen.
Und es klingt ja durchaus logisch, wenn mehr Leute das Bier trinken können, weil es nicht so bitter ist, dann machen wir mehr Umsatz. Aber wenn alle das machen, ist das nicht wiederum geschäftsschädigend, wenn man auf lange Sicht sein Alleinstellungsmerkmal immer weiter aufweicht?
Das würde man so denken, aber beim Bier hat sich einfach in den letzten Jahren das Alleinstellungsmerkmal vom Geschmack weg und mehr zur Marke hin verlegt. Also viele Biertrinker trinken ein spezielles Bier, weil es aus ihrer Heimat kommt, weil ihr Vater schon genau diese Marke getrunken hat, weil sie irgendwelche guten Erinnerungen mit dieser und jener Marke verbinden und weniger, weil ihnen genau dieser Geschmack gefällt.
Dann gibt es ja quasi auch die Gegenbewegungen dazu, also Mini-Brauereien, so ein bisschen ein Hipster-Großstadt-Phänomen, würde ich mal sagen. Das Craft-Bier, was sie dann brauen, übersetzt heißt das sowas wie handwerklich hergestelltes Bieres. Das hat dann so spezielle Brauarten wie India Pale Ale und exotische Zutaten wie Sternfrucht. Was macht das wiederum dann für die Biertrinker reizvoll?
Eben, dass man sich damit ein bisschen absetzen kann von diesem Massengeschmack. Also es geht ja auch ein bisschen darum, ich bin, was ich trinke. Also so kann man sich auch mit der Wahl eines Craft-Biers ein bisschen vom Mainstream absetzen. Darüber hinaus ist es aber tatsächlich auch, wenn wir uns jetzt wieder auf die Geschmacksebene bewegen, was anderes, eben ein India Pale Ale zu trinken, verglichen mit einem Pilzbier. Das liegt allein schon an der Biersorte. Ein IPA hat viel mehr Möglichkeiten, sich geschmacklich variabel darzustellen, mal mehr nach Orange, mal mehr nach Mango, mal ein bisschen nach Piniennadeln zu schmecken. Bei einem Pilzbier ist das schwieriger, liegt daran, dass der Hopfen da nicht so präsent eingesetzt wird wie bei einem India Pale Ale.
Jetzt ist das bei uns, ich habe schon gesagt, ein relativ neuer Trend und auch so ein bisschen mit Hipster-Attitüde verbandelt, zumindest nimmt man das so wahr. In anderen Ländern ist das eigentlich ja gang und gäbe, dass es verschiedene Arten von Bier gibt und auch so Craft-Bier. Ist das einfach auch, dass Deutschland aufgrund auch seines Reinheitsgebots so ein bisschen Entwicklungsland ist, was einfach Ausprobieren mit Bier anbetrifft?
Ja, also ich glaube nicht, dass das in erster Linie mit dem Reinheitsgebot zusammenhängt, sondern vielmehr mit einer sehr, sehr starken Biergeschichte und Biertradition, die wir hier in Deutschland haben. Das mit diesem Hipstertum und dass das eben jetzt so fast schon so ein bisschen so einen fahlen Beigeschmack bekommen hat, sind, glaube ich, auch noch Anfangsschmerzen. Wenn man sich die USA anschaut, wo eben Craft Beer seit 10, 15 Jahren einfach Thema ist, da wird das nicht mehr so als Stempel verwendet. Da ist Craft Beer einfach Bier, einfach auch Bier. Deshalb glaube ich, das wird sich hier vielleicht auch noch ein bisschen mehr in der Breite festigen, das Craft Beer, und dann auch nicht mehr so das reine Berlin-Neukölln-Ding sein.
Jetzt habe ich dazu gesagt, dass das auch Mini-Brauereien sind und das ist auch so ein bisschen dieses Bild des bärtigen Feinschmeckers, der im Keller sitzt und sein Bier braut. Dabei ist Craft Beer, Sie haben das gerade schon gesagt, für die USA einfach auch ein Riesenmarkt und das sind auch Großunternehmen, die das zum Teil brauen. Ist also auch die Geschichte mit den Mini-Brauereien und der kleinen Stückzahl auch schon ein bisschen mehr Image als Realität?
In gewisser Weise ja. Wir sprachen ja anfangs über SAB Miller und InBev und AB InBev hat in den USA auch schon solche Kleinbrauereien aufgekauft. Also da gibt es ganz tolle Craft Breweries mit hervorragenden Bieren, die aber, wenn man da ein bisschen eben in die Besitzstrukturen schaut, eigentlich zu einem Riesenkonzern, zu AB InBev gehören. Insofern ja, diese Craft-Geschichte ist schwierig zu fassen, sagen wir es mal so. Der bärtige Mann, der in einem kleinen Raum steht und in einem winzigen Kessel rührt, der macht nicht unbedingt Craft Beer aus.
Wenn ich aber dann nun eben als Bierfreund nicht den Einheitshopfen will, aber auch nicht unbedingt das Bier mit Attitüde, für das ich dann 10 Euro bezahle, vielleicht im Feinschmecker-Bierladen, gibt es irgendwie so ein Zwischending, dass man sagen kann, ich kann immer noch in den Supermarkt gehen und da gibt's ein paar Biere, die sind noch nicht Einheitstropfen und eben auch nicht so fancy wie Berlin-Kreuzberg?
Gibt es sicherlich und wahrscheinlich ist es das Einfachste für den Verbraucher, sich da mal auf seinen Geschmack zu verlassen. Also sich einfach mal durchzuprobieren. Es muss ja nicht eben die 20-Euro-Flasche sein, aber es können mal Biere sein, die, das sieht man ja schnell irgendwo auf dem Etikett, jetzt nicht vom größten Konzern kommen und da probiert man sich da mal durch. Kann ich Unterschiede schmecken? Wenn ja, schmecke ich was Besonderes und schmeckt mir das Besondere auch noch gut und dann hat man noch vielleicht schon sein besonderes Bier, sein möglicherweise Craft-Bier oder auch nicht direkt Craft-Bier gefunden.
Bier ist nicht gleich Bier, aber viele der großen Sorten, die schmecken mittlerweile sehr ähnlich. Und woran das liegt und welche alternativen Biertrinker haben, darüber haben wir mit der Journalistin und Biersommelier Nina Anita Klotz von Hopfenhelden gesprochen. Vielen Dank.
Bitte gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.